Juni 2007 hat sich der 30-jährige Mustafa Al-Chali in Abschiebehaft in Frankfurt das Leben genommen. 2 Jahre hat es nun gebraucht, bis der Fall vor Gericht verhandelt worden ist. Angeklagt war ein Psychologe, der, und das Gericht sollte klären, welchen Anteil er am Tod des Kurden hatte und ob er dafür auch juristisch zur Verantwortung gezogen werden könnte. Und am Telefon begrüße ich jetzt Mareike Schodder von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Guten Morgen, Frau Schodder.
Guten Morgen.
Das Gericht hat ja nun nach über 2 Jahren versucht, den Tod von Mustafa Al-Chali aufzuklären oder nochmal näher zu beleuchten. Was hat sich denn nun nach dem Prozess zufolge im Juni 2007 genau zugetragen?
Das Gericht hat ganz eindeutig festgestellt, dass der angeklagte Gutachter seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. Das hat die Richterin auch im abschließenden Urteil nochmal sehr hervorgehoben. Aber juristisch hat sie befunden, wäre das nicht eindeutig die Todesursache, weil so viele andere Leute ebenfalls geschlampt haben, mal so gesagt. Und deshalb ist es erstmal zu einem Freispruch gekommen.
Angeklagt war ja ein damals 79-jähriger Psychiater, der die Reisefähigkeit des Patienten bescheinigt hat. Ein anderer Psychologe war vorher zu dem Ergebnis gekommen, dass der Mann extrem suizidgefährdet ist. Das Gericht hat, wie Sie haben es eben schon gerade gesagt, erhebliche Verletzungen der Sorgfaltspflicht festgestellt, aber dennoch einen Freispruch verhängt. Wie hat sie denn dies begründet?
Ja, leider muss man sagen, dass das ganze System schuld war und die Verantwortung sich auf so viele Schultern verlagert hat, dass sie dann den Einzelnen oder die individuelle Schuld als nicht mehr eindeutig nachvollziehbar empfunden hat. Da möchte, glaube ich, soweit ich weiß, geht die Staatsanwaltschaft auch in Berufung, weil das so eindeutig nicht ist. Das Problem ist halt tatsächlich, dieser Angeklagte hat in einem einzigen diagnostischen Gespräch ohne wirkliche Kenntnisse der Krankenvorgeschichte des jetzt Toten denjenigen als für gesund befunden. Das war auch nicht nur ein Arzt, der vorher gesagt hat, dass der Mann schwer suizidgefährdet ist, sondern ein ganzes Ärzteteam, die ihn immerhin 4 Wochen in stationärer Behandlung in Hanau hatten. Also das an sich ist schon ein klarer Skandal. Aber dadurch, dass unter anderem das Landgericht Hanau, denen dann diese völlig widersprüchlichen Gutachten vorlagen, einmal aus Hanau, einmal von dem Angeklagten, nicht stutzig geworden ist und auch dem Antrag des Rechtsanwalts nicht nachgegangen ist, ein Obergutachten zu erstellen, was klären könnte eindeutig, ob der Mensch jetzt suizidgefährdet oder abschiebefähig ist oder nicht. Da trifft also auch die Richter in Hanau eine Mitschuld und sämtliche Ärzte, die diese Gutachten durchgewunken haben, ohne wirklich drauf zu sehen. So wurde das begründet. Juristisch sozusagen hätte es eigentlich Sicherheitsmechanismen gegeben, die alle nicht gegriffen haben. Und diese Kette von Schlampereien ist dann halt nicht dem Einzelnen anzulasten. Das war die Argumentation.
Aber heißt das nicht im Klartext, dass im Verwaltungsgebaren die Verantwortung auf so viele kleine Häppchen aufgeteilt ist, dass am Ende niemand zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn ein Mensch tot ist?
Allerdings, das ist der Skandal an der Geschichte. Deshalb hoffen wir auch, dass die Staatsanwaltschaft in Berufung geht und dass es vor der nächsten Instanz eine Verurteilung geben wird, auch mit präventiver Wirkung. Also die Schuld des Angeklagten ist nach unserer Meinung klar erwiesen. Aber was herausgearbeitet wurde, ist halt diese wirklich buchstäblich organisierte Verantwortungslosigkeit und präventive Wirkung deshalb, damit halt in Zukunft alle Ärzte, die gefragt sind, solche Gutachten zu erstellen, der Ethik ihres Fachs besser gerecht werden, ihrer Sorgfaltspflicht so oder so nachkommen, auch wenn sie finden, der Mensch gehöre abgeschoben. Sehr oft, es ist sehr gruselig, wie viele Vorurteile in diesem Milieu dann doch schnell eine Rolle spielen und einfach behördenwillfährig quasi irgendwelche Gutachten nachgeworfen werden. Tatsächlich gibt es parallel gerade wieder so einen Fall. In dem Fall hat das Gericht eingegriffen und hat gesagt, der Arzt äußert sich zu Themen, die nicht in seinem Fachgebiet liegen. Wir folgen der Diagnose deshalb nicht. Also es gibt sowas immer wieder. Leider.
Nun war es ja nicht irgendein Arzt, sondern ein 79-Jähriger, der zudem nur eine 12-Stunden-Stelle hatte. Da fragt man sich natürlich schon, sind das die Zustände in deutschen Justizvollzugsanstalten, insbesondere wenn es um so sensible Punkte wie Abschiebehaft geht?
Absolut. Also wir saßen teilweise sprachlos im Zuschauerraum des Gerichts. Man muss sich das echt vorstellen, ein 79-jähriger Mann hat eine 12-Stunden-Schicht, mit der er nicht nur in der JVA Kassel, war das ja damals, das Klinikum betreut hat als psychiatrischer Gutachter, sondern noch in mindestens zwei weiteren Kliniken als Gutachter angestellt war, innerhalb dieser 12-Stunden-Schicht. Es gab auch viele Ungereimtheiten, wann das diagnostische Gespräch, angeblich hat er mehrere geführt, mit dem Herrn Al-Chali stattgefunden hat. Protokolliert war nur eins. Insofern, wir hatten auch das Gefühl, eigentlich sämtliche Zeugen und wahrscheinlich bis hoch zum hessischen Justizminister Banzer, die hätten auf die Anklagebank gehört eigentlich, weil das schon sehr nach System klingt, wenn man denkt, wenn man sich das vorstellt, also wie viel Verantwortung auf einen alten Mann geschoben wird, dass sodass das möglich ist, dass der mit so einer Schnelldiagnose aus der Hüfte geschossen und der hat ja dann als Gefälligkeitsgutachten von guten Menschen die ärztlichen Vorbefunde abgetan, dass so ein Mensch überhaupt möglich ist, dass der nicht nur eingestellt wird, mit so einer Riesenverantwortung überlastet wird. Ja, und wenn es dann zu einer Fehldiagnose kommt, dann führt das schnell zum Tod eines Menschen am Ende.
Nun ist ihm heute 81-Jährigen ja grobe Sorgfaltsverletzung so attestiert worden vom Gericht. Wie hat er denn selbst im Prozess darauf reagiert?
Der Mann hat nicht den Funken von Bedauern oder Einsicht gezeigt. Das haben auch alle Stellen dann am Ende nochmal hervorgehoben, dass es strafmildernd gewesen wäre, so es denn zu einem Urteil gekommen wäre. Wenn er wenigstens gezeigt hätte, dass es ihm leid tut, dass er den Tod eines Menschen ganz klar mit verschuldet hat. Aber dieser Mensch war, der saß da selbstgerecht bis zum Anschlag und betonte immer wieder, weil er immer wieder gefragt wurde, warum er denn nicht nochmal in Hanau angerufen hat. Also gerade in psychiatrischen Behandlungen, das haben auch die medizinischen Gutachter immer wieder hervorgehoben, zählt die längere Diagnose. Man kann einen Menschen nicht in den Kopf gucken und sagen, da und da brennt. Man muss die Leute länger beobachten, um zu sagen, um zu einer Diagnose zu kommen, einer fundierten. Warum er denn nicht angerufen hat und gefragt hat, ich komme zu einem anderen Urteil, wie kann das sein? Ihr sagt, der ist schwer suizidgefährdet. Ich sage, der ist einfach nur aufgeregt. Aber da verwies er immer wieder auf seine langjährige Erfahrung als Psychiater. Und dass er auf sowas nichts gibt, auch auf mehrere Nachfragen, zeigte er da kein Bedauern und keinerlei Selbstzweifel. Also er war völlig erhaben über jede Art von Kritik, ganz klar, sehr unangenehmer Mensch.
Nun hat Frau Asyl nochmal deutlich gemacht, dass die politische Verantwortung beim damaligen hessischen Justizminister Jürgen Banzer liegt. Was müsste sich denn nach der Meinung von Frau Asyl ändern, damit sowas in Zukunft nicht mehr möglich ist?
Es müsste sichergestellt werden, dass im hessischen Justizvollzug alleine schon, ich meine, das Traurige ist, dass es da um grundsätzliche Sachen geht, dass einfach, wenn ein Kranker verlegt wird von einer Justizvollzugsanstalt in die nächste, wie es in diesem Fall von Kassel nach Frankfurt der Fall war, dass die Krankenakte mitgeht, gelesen wird und dass dieser Mensch in ärztlicher Betreuung ist, wie sie seinem Gesundheitszustand angemessen ist. Diese schlichte Forderung wäre schon das Mindeste, um einfach einen Grundstandard einzuhalten. Herr Alter, die ist nämlich immer Freitagabends überstellt worden. Die zuständigen Fachärzte waren im Urlaub, im Wochenende, wo auch immer, sodass es dazu kam, dass er einfach durchgereicht wurde, dass tatsächlich die Notizen oder Sachen, die in der Krankenakte tatsächlich ja drin standen, nicht beachtet wurden von Allgemeinärzten, die sich teilweise noch rückversichert haben, aber einfach fachlich nicht kompetent waren, das auch zu beurteilen. So kam es dann auch zu einer abrupten Absetzung der Medikamente, sehr starken Psychopharmaka, die er aus Hanau mitbekommen hatte und dann zum Tod des Menschen. Also wenn sichergestellt würde, dass Ärzte ihrer Pflicht nachkommen, jeden sorgfältig zu untersuchen und zu behandeln, da wäre schon viel geholfen. Und eben nicht die Leute schnell durchzureichen, nur auf Transportfähigkeit zu untersuchen und dann möglichst schnell abzuschieben, ohne Rücksicht auf Verluste, ganz buchstäblich.
In anderen Fällen hat der Tod von Flüchtlingen in Polizeihaft zumindest zu Veränderungen geführt, zum Beispiel beim sogenannten Brechmittelskandal in Bremen, wo damals die gängige Praxis war, dass man Menschen Brechmittel gegeben hat und dann dort auch ein Mensch zu Tode gekommen ist. Ja. Hat sich denn nach dem Tod von Mustafa Al-Chali in Hessen bereits was geändert oder ist alles beim Alten geblieben?
Meines Wissens hat sich zunächst nichts geändert. Die Signalwirkung ist vielleicht in dem Fall, auf den ich vorhin eingegangen bin, insofern, dass Richter, wenn da merkwürdige oder zumindest stutzig machende Gutachten vorliegen, ob sie denn darauf dann auch wirklich Bezug nehmen in ihren Urteilen. Vielleicht ist das eine indirekte Signalwirkung in dem Fall nach Lüneburg gewesen. Aber soweit ich weiß, ist diese organisierte Schnellverfahren, schnell, Hauptsache weg. Und oft geht's ja gut. Dann sind die Leute aus dem Land so ungefähr und dann geht's die deutsche Justiz nichts mehr an. Aber wir würden uns das wünschen, auch eine Stellungnahme vielleicht mal von Herrn Banzer selbst zu den Verhältnissen und wie kranke Menschen in Abschiebehaft behandelt werden.
Gut, dann um Abschiebehaft soll es hier in der Sendung gleich auch noch in einem nächsten Interview gehen. Es steht nämlich heute Morgen die Abschiebung eines Kameruners aus Thüringen an. Aber so viel erstmal zur Information aus Frankfurt. Das war Mareike Schodder von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Vielen Dank für die Informationen.
Gerne.